Hallo, ich bin Leonie. Ihr hört von Anfang an dabei, den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute sprechen wir über das Thema, wie frühere Erziehungsmethoden uns heute noch beeinflussen. Und diese Folge ist eine Folge, die etwas schwerer zu verdauen ist. Deswegen möchte ich an dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung aussprechen, denn wir werden nochmal auf einzelne Aussagen in einem Buch eingehen und wir möchten uns an dieser Stelle ganz klar von allen getroffenen Aussagen distanzieren, sowohl wir als auch unser heutiger Gast. Lasst uns reinstarten. Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr tun müsst, wenn im Haushalt mit eurem Baby oder Kleinkind ein Unfall passiert? Ja, wenn es soweit ist, dann sitzen Schock und Überforderung erstmal tief. Und hinzu kommt, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren können und sollten. Und gerade das Thema Verschlucken ist ja im ersten Babyjahr ein extrem großes Thema. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass 10% aller Todesfälle bei Notfällen hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig die richtige erste Hilfe geleistet worden wäre? Das ist eine ziemlich hohe Prozentzahl. Wir von Babelli empfehlen deshalb allen Eltern die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der auf Babys und Kinder spezialisiert ist. Und einen solchen Kurs bieten wir bei Babelli als Online-Videokurs an. Ihr könnt unseren Kurs gemeinsam absolvieren, wo und wann es für euch passt, und ihr lernt in diesem Kurs wirklich alles, was in Bezug auf die Erste Hilfe am Baby und Kind wichtig zu wissen ist. Unser Kurs wurde von 2 Kinderärzten erstellt, die sicherstellen, dass das vermittelte Wissen an euch vor allem korrekt, konkret und auch aktuell ist. Wenn ihr euch also bestmöglich auf Haushaltsunfälle des Babys oder Kleinkinds vorbereiten wollt, seid ihr hier genau richtig. Mit unserem Gutscheincode PODCAST30 bekommt ihr ganze 30 Euro Rabatt auf den Kurs. Ihr könnt den Gutschein entweder in der Babelli-App oder auch unter kurse.babelli.de direkt einlösen. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Babelli-Podcast von Anfang an dabei. Heute sprechen wir über das Thema, wie frühere Erziehungsmethoden uns heute noch beeinflussen. Und bei uns zu Gast ist jemand, den ihr schon kennt, und zwar Charlene Wassermann. Sie ist Mama, Kinderkrankenschwester und Babycoach. Und ich sage hallo und herzlich willkommen, liebe Charlene. Schön, dass du heute wieder da bist.
Hallo, guten Morgen. Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein.
Also vorab ein kleiner Disclaimer. Wir werden heute über ein Buch sprechen, was wir in der letzten Folge auch schon kurz angedeutet haben. In der letzten Folge mit Charlene. Und wir möchten uns von den dort getroffenen Aussagen distanzieren. Wir werden sie jetzt hier nur benennen, weil wir darauf eingehen möchten, wie diese Aussagen uns bis heute noch beeinflussen und das Ganze eben kritisch beleuchten möchten. Das ist uns an dieser Stelle ganz, ganz, ganz wichtig. Dennoch ein Disclaimer und auch eine Triggerwarnung, dass heute Begriffe fallen werden, wenn wir auf die einzelnen Aussagen eingehen, die aus der NS-Zeit stammen. Ein sehr dunkles Kapitel unserer Geschichte, das vorab, damit ihr Bescheid wisst, wenn ihr diese Folge nun anhört. Und ja, Charlene, in unserem letzten Gespräch, wie gesagt, sind wir kurz auf das Buch »Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind« aus dem Jahr 1934 eingegangen. Und du hast schon das angedeutet in unserer Podcast-Folge und jetzt nochmal hier konkret. Was würdest du sagen, inwiefern beeinflusst dieses Buch die Art und Weise, wie Erziehung heute gelebt wird oder auch wie bestimmte Erziehungsmythen sich halten? Das kam ja in unserer letzten Folge sehr stark raus, noch bis heute. Und wie zeigt sich das konkret?
Bevor ich darauf eingehe, würde ich vielleicht noch mal kurz sagen, eben das Buch stammt aus 1934, wie du gesagt hast, also aus dem Dritten Reich. Und es wurde aber bis in die 80er Jahre verlegt, also bis 1987 tatsächlich. Ich bin 88 geboren, also nur ein Jahr danach. Und bereits während der Kriegszeit wurden 700.000 Stück Exemplare dieses Buchs verkauft, verlegt, und es war einfach überall in den deutschen Haushalten zu finden. Das war quasi die Bibel der Mutter damals. Da stand drin, wie sie es zu machen hat. Und das hat natürlich damals die Zeit geprägt, aber wie gesagt, eben bis 1987 sogar. Das Buch wurde dann zwar ab 1945 entnazifiziert, das heißt, der Titel wurde leicht geändert. Er war eben zur NS-Zeit die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, danach war es nur noch die Mutter und ihr erstes Kind. Einige Begriffe in dem Buch wurden dann eben auch etwas verändert, aber der Inhalt und die Auffassung, die Wahrnehmung, wie auch ein Baby, ein Kleinkind darin gesehen wird, ist eben geblieben. Und das hat sich in die Köpfe absolut reingebrannt. Das heißt, meine eigene Oma ist in dieser Zeit geboren, meine Mutter ist noch in einer Zeit geboren, in der dieses Buch in den Haushalten lebte. Und dass diese Generationen natürlich diese Glaubenssätze total im Kopf haben, ist klar. Ich bin dann eben, wie gesagt, ein Jahr danach geboren, habe aber sicherlich einiges noch mitbekommen von den Glaubenssätzen, die ja meine Mutter, meine Großeltern hatten, so wie eben viele andere Mütter auch heutzutage. Und wir sind ja jetzt erst im Umbruch, habe ich so das Gefühl. Also vielleicht schon 10, vielleicht auch schon 20 Jahre. Ich kann es gar nicht genau benennen. Ich bin selber ja Mama seit fast 9 Jahren. Aber ich habe das Gefühl, so langsam ist was im Umbruch. Aber es ist unfassbar schwer, dagegen anzugehen, weil die Mütter heutzutage werden immer älter. Das heißt, vielleicht ist eine Frau erstgebärend in ihren 30ern und hatte bis dahin auch noch gar nicht richtig Kontakt mit einem anderen Baby. Oft haben Mütter oder Eltern ihr eigenes Baby als erstes Baby überhaupt in dem Arm. Früher war das anders, da ist man in einer Großfamilie groß geworden und man hat das irgendwie mitbekommen von Cousinen oder Tanten, wie einfach so ein Kind groß wird. Und das haben wir heute nicht mehr so gegeben, und dann greifen wir natürlich auf das zurück, was A selber in uns steckt. Und das, was in uns steckt, ist eben das, wie wir groß geworden sind. Und wir hören natürlich auch gerne auf den Rat unserer eigenen Mutter oder Tante oder Oma, weil die meinen es ja auch nur gut und die haben uns ja auch irgendwie groß gekriegt. Ja, und dann kommen eben Sätze wie, du musst doch das Kind mal ablegen. Klassiker, und eben auch Bezug nehmt auf unsere letzte Folge, da ging es ja um das Thema Tragen, dass eben Eltern, die mit dem Buch von Johanna Harrer groß geworden sind, ganz fest daran geglaubt haben, dass ein Baby Ruhe braucht, dass es abgelegt werden muss und dass man sich auch mit ihm gar nicht so befassen soll. Und wir haben aber darüber gesprochen, dass es für ein Menschenbaby absolut physiologisch ist und einfach das Beste, sowohl körperlich als auch seelisch, nah am Körper eines Erwachsenen, einer Bindungs- und Bezugsperson zu sein. Ja, und das steht jetzt einfach im Konflikt. Wenn eine Mama, die heute Mama wird, gerne ihr Kind tragen möchte, weil sie sieht, dass das andere machen, dass es leicht ist. Und dann kommt aber die eigene Mutter oder die eigene Oma und sagt, jetzt leg das Kind doch mal ab. Das macht's einfach unfassbar schwer, weil man ist ja in dieser Zeit auch so verletzlich, man ist so sensibel, man hat's ja selbst noch nie gemacht und will's einfach nur richtig und gut machen. Und dass man dann hin und her gerissen ist und gar nicht richtig weiß, was ist denn eigentlich richtig und gut. Das bringt natürlich viele Konflikte dann durchaus in den eigenen Kopf, aber durchaus auch in die Familien mit rein. Ja, und so beeinflussen einfach Sätze, die hier drin stehen, immer noch heute die Erziehung der Eltern. Ich habe mir viele, viele Stellen markiert und werde sicherlich auch jetzt im Laufe unseres Gesprächs dann mal draus vorlesen und eben auch zitieren, damit man auch versteht, was steht denn da wirklich, was war denn da gemeint?
Ich finde das vollkommen absurd, als du es eben erzählt hast, wie lange dieses Buch noch präsent war und in den verschiedenen Auflagen dann in den Bücherregalen stand.
Ist es auch. Und ich meine, wir müssen uns einfach nochmal bewusst machen, was für eine Zeit das war. Ne? Das war wirklich das Dritte Reich. Es war die Zeit, in der Hitler regiert hat. Ich habe eben nochmal ein Zitat rausgesucht, was eigentlich die Auffassung war, was wir erwartet haben oder was die Menschheit erwartet hat von den Kindern im Dritten Reich. Und da habe ich ein Zitat von Adolf Hitler gefunden, der gesagt hat, in unseren Augen muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein, flink wie ein Windhund, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. Und ich finde, da steckt, oh, ich kriege gerade schon Gänsehaut, wenn ich das selber vorlese, da steckt schon so viel drin, bei dem wir Gott sei Dank so drüber hinweg sind. Aber das hören wir doch noch. Also wir kennen doch alle die Sprüche, wenn ein Kind hinfällt und dann sagt die Oma oder wer auch immer, stell dich nicht so an. Du hast zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl zu sein. Ein Junge weint nicht. Das ist einfach drin. Und das natürlich auch, das immer mit auch einer gewissen Angst ja verbunden war. Also wenn ich mir vorstelle, wie das gewesen ist in 1939 oder wann auch immer, man musste ja folgen. Weil wenn du nicht folgst, dann droht dir echt was Schlimmes. Und ich meine, es gibt sicherlich heutzutage auch diese Situation, wo wir mit unseren Kindern mit den Wenn-Dann-Sätzen kommen, ne? Aber das ist dann, wenn du jetzt den Fernseher nicht ausmachst, dann kriegst du keine Gummibärchen. Das ist mal völlig überspitzt gesagt, totaler Quatsch. Damals waren Wenn-Dann, da bezahlst du mit deinem Leben. Du hast zu machen, was wir dir sagen, wir der Staat, wir die Führung, der Führer. Und wenn du uns nicht folgst, dann tschüss, wir brauchen dich nicht mehr, dann bist du weg und zwar ganz schnell. Und dass diese Angst natürlich einfach dazu führt, dass die Menschen in Disziplin leben, dass sie gehorsam sind, dass sie fügsam werden, das war klar. Und das steckt dann eben auch oder spiegelt sich auch in der ganzen Kindererziehung weiter. Und es ist eine von Grund auf schwarze Pädagogik, die da eben gelehrt wurde, die mit Unterwerfung zu tun hat, die mit Unterdrückung der eigenen Bedürfnisse zu tun hat. Ja, und das Kind wurde im Prinzip gebrochen in seiner Bindungs- und Liebesfähigkeit. Und das ist das Schlimmste, was wir eigentlich tun können. Und wir wollen ja genau das Gegenteil und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir einfach wissen, woher kommen diese alten Glaubenssätze? Woher kommt es, wenn mir einer sagt, das Kind gehört nachts in ein eigenes Zimmer? Nein, gehört's nicht. Es gehört verdammt nochmal zu den Eltern, wo es sicher ist. Denn wir wollen unsere Kinder nicht mehr brechen. Wir wollen keine kleinen Soldaten mehr heranziehen. Wir wollen keine Kinder, die einfach nur blind folgen, emotionslos reagieren, sondern wir wollen Freigeister. Wir wollen Menschen, die denken. Wir wollen Menschen, die sich äußern können, die für ihre Gefühle einstehen, die ihre Emotionen benennen können. Ja, und deswegen müssen wir uns davon lösen.
Und deswegen nehmen wir heute diese Podcast-Folge auf. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, kannst du uns vielleicht so einzelne Aussagen, ich meine, du arbeitest ja auch als Babycoach, dir begegnet ja wahrscheinlich auch im Arbeitsalltag sehr viel an Aussagen, die sich eben bis heute halten oder die in abgewandelter Form noch heute benannt werden. Kannst du uns da so ein paar Beispiele nennen?
Ich habe mir im Buch ziemlich viel markiert und ich gehe jetzt einfach mal durch und lese dir mal so ein paar Sachen vor und dann können wir ja mal überlegen, wie das eben heutzutage, wie du sagst, noch uns begegnet. Das erste, das hatte ich eben tatsächlich schon so ein bisschen angesprochen, da geht es um der Platz für das Kind. Und falls ich ein bisschen stocke beim Lesen, es ist wirklich ein Originalexemplar aus 1934, was ich hier vorliegen habe. Die Seiten sind vergilbt, die stauben fast schon beim Blättern und es ist altdeutsche Schrift. Also ich bemühe mich beim Lesen, es kann aber sein, dass ich an der einen oder anderen Stelle einfach ein bisschen hake. Im Sommer kann man auch ans Schlafzimmer denken. Es geht eben darum, wo soll man das Kind unterbringen. Entgegen einer weit verbreiteten Sitte sollte aber das Kind dort, wenn möglich, nicht untergebracht werden. Einmal aus sehr wichtigen erzieherischen Gründen, wegen der mannigfaltigen Störungen, die damit für die Nachtruhe der übrigen Familie verbunden sein können. Also das heißt schon, das ist hier Seite 51 von, ich glaube, über 300. Gleich am Anfang heißt es schon, das Kind hat halt nicht im Schlafzimmer zu schlafen, weil es darf die Eltern nicht stören. Da ist schon dieser Grundgedanke von, ein Kind ist eine Last, ein Kind hat seine Eltern nicht zu bestimmen, der steckt da schon drin. Und ich mache ja auch Schlafberatungen, Schlafcoaching. Das begegnet mir immer wieder, wenn ich am Anfang in den Kursen sage, wie ist denn eure Schlafsituation? Und die Eltern wollen erstmal beschreiben, dass sie immer mit so einem bisschen Schuldgefühl zugeben, in Anführungsstrichen, wenn das Kind ja doch noch bei ihnen schläft. Also sie fühlen sich da immer ein bisschen schuldig und als würden sie was falsch machen. Und das allererste, was ich mache, ist immer zu sagen, super, finde ich gut, genau da gehört's hin. Also das wollen wir schon mal loswerden. Sehr, sehr viel Einfluss hatte Frau Harrer, also die Autorin, auch auf das ganze Thema Stillen und auf die gesamte Beikosteinführung. Und da habe ich mir zum Thema Stillen einiges hier im Buch markiert. Es geht um den Beginn des Stillens. Die ersten 12 bis 14 Stunden nach der Geburt braucht das Kind keine Nahrung. Es ist aus dem Mutterleibe noch ausreichend mit Nährstoffen versorgt und pflegt zu schlafen. Während dieser Fastenzeit entleert es vielfach den vorgeburtlichen Darminhalt, dunkle, schmierige Massen, das sogenannte Kindspech. Erst etwa 24 Stunden nach der Geburt bringt man dir zum ersten Mal dein Kind, um es dir an die Brust zu legen. Das ist was, was wir heute Gott sei Dank so anders machen, weil wir wissen, dass das Stillen in den ersten Stunden nach Geburt unfassbar wichtig ist. Für die Bindung, aber auch vor allem natürlich für das Signal, für die Brust. Du darfst jetzt einfach Milch produzieren. Ja, einfach für den guten Stillstart. Wir wollen ja ein Bonding noch im Kreißsaal und ein erstes Stillen noch im Kreißsaal, am besten in den ersten 3 bis 4 Stunden nach Geburt. Und auch der Satz, man bringt dir dein Baby. Nein, das Baby bleibt natürlich bei der Mutter. Also das habe ich eben auch nochmal nachgelesen. Es war wirklich noch bis in die 70er Jahre so, teilweise auch etwas länger, dass die Kinder eben nach der Geburt von der Mutter getrennt worden sind. Und was wir heute kennen, Rooming in, nennen wir es ja ganz modern, dass eben Kind und Mutter zusammenbleiben, das gibt's auch noch gar nicht so lang. Dann geht's weiter. Erst nach dem Einschießen hat die mütterliche Milch die richtige, in jeder Hinsicht einwandfreie Beschaffenheit. In den meisten Fällen reicht auch die Menge aus. Dass eine Mutter schlechte Milch hat, dass sie ihrem Kind nicht bekommt, das gibt es nicht. Derlei Ansichten sollten endgültig zum Aberglauben vergangener Zeiten gehören. Also ich finde, in dem Satz oder in diesem Abschnitt sind zwei Punkte spannend. Das eine, was Positives, dass es nämlich keine schlechte Milch gibt und das ist wirklich so. Also da höre ich doch oft noch irgendwie, meine Milch ist zu dünn zum Beispiel, es gibt aber keine zu dünne Milch. Nur gleichzeitig steht da eben auch, dass erst wenn die volle Laktation, also das Einschießen beschreibt sie hier der mutterlichen Milch, im Gange ist, dass dann erst die einwandfreie Beschaffenheit gegeben ist. Und das ist was, was wir ja heute auch ganz anders wissen und lehren. Gott sei Dank, dass eben in den ersten Tagen das Kolostrum, also die Vormilch, wobei Vormilch wertet es auch schon fast wieder ab. Also das Kolostrum ist die erste Milch, die kommt, einen unfassbaren Wert für das Kind hat, für den Darm, für das Immunsystem und eben gar nicht schlechter, im Gegenteil, sondern wirklich sehr, sehr, sehr wertvoll für das Baby ist. Und das ist aber auch noch bei vielen im Kopf, dass sie meinen, am Anfang, wenn dann eben nur 2, 3 Tropfen Kolostrum kommen, sie hätten ja noch nicht so richtig Milch. Aber doch, genau das ist das, was dein Baby in der Zeit braucht. Und ja, die Milch verändert sich dann und es wird dann eben die reife Frauenmilch, aber genau so, wie es dein Kind eben braucht. Nämlich so, wie der Darm das dann auch schafft zu verarbeiten und die Magengröße wird eben nur langsam größer, sodass es dann auch reinpasst. Am Anfang reichen diese 2, 3 Tropfen, weshalb wir ja auch sagen, dass wir ganz, ganz oft anlegen wollen. Also auf der Wochenstation, da arbeite ich ja, sagen wir den Eltern, den Müttern immer 8 bis 12 Mal mindestens in 24 Stunden stillen, damit einfach immer wieder ganz kleine Mengen in den Magen kommen und die Brust immer wieder das Signal kriegt, du darfst jetzt Milch produzieren. Und das ist was, was hier auch ganz, ganz anders im Buch steht. Nämlich Punkt 3 ist hier genannt, zwischen den Stillmahlzeiten müssen unter allen Umständen regelmäßige und ausreichende Pausen eingehalten werden. Diese Pausen betragen 3, wenn möglich und besonders beim älteren Säugling 4 Stunden. So lange braucht nämlich der Magen des Kindes, um die Milch zu verdauen und sie in den Darm zu entleeren. Öfteres Anlegen führt leicht zu Verdauungsstörungen des Säuglings. Alle Tage wird zu denselben Zeiten gestillt. Nach diesen Zeiten richtet sich der gesamte Tagesablauf der jungen Mutter. Alle anderen Tätigkeiten müssen sich diesem Plane einordnen. Erster Plan für 5 Mahlzeiten. Wir stillen um 6, 10, 14, 18 und 22 Uhr. Regelmäßige 4-stündige Pausen, Nachtruhe 8 Stunden. Also das finde ich somit das Krasseste, weil das Verrückte ist ja, man muss sich mal bewusst machen, was Frau Harrer hier schreibt, ist null evidenzbasiert. Sie war Lungenärztin, das heißt, sie war nicht mal Kinderärztin, sie hatte eigentlich gar keine Qualifikation, außer dass sie selber Mutter war. Und sie hat dieses Konzept aus ihren eigenen Erfahrungen heraus entwickelt, hat es aufgeschrieben und das galt plötzlich als der Goldstandard. Und wenn ich heute zum Beispiel mit meiner eigenen Oma darüber spreche, wie lange sie gestillt hat, dann heißt es oft, dass sie hat nicht lange gestillt, weil die Milch war zu dünn und die war ja dann auch, die hat nicht gereicht. Und das wundert mich überhaupt nicht, weil wenn eine Mutter nur 5-mal am Tag stillt, dann reicht es einfach nicht aus, um die Milchbildung wirklich in Gang zu bekommen. Wie gesagt, 8 bis 12-mal sagen wir in den ersten Lebenstagen. Und diese Pausen, auf gar keinen Fall. Ein Kind ist keine Uhr. Ein Kind hat Bedürfnisse und die sind ganz, ganz unterschiedlich. Und es gibt durchaus die Kinder, die schlafen 4 Stunden, dann genieß es. Aber es gibt auch die Kinder, die wollen ihre gesamte Stillzeit nach 2 Stunden einfach wieder an die Brust. Und das ist okay. Und das habe ich selber bei mir damals gemerkt tatsächlich. Ich hatte ein Kind, das alle 2 Stunden an die Brust wollte. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Der muss doch mal länger satt sein. Und da höre ich schon selber diese Glaubenssätze. Der muss doch. Nein, muss er natürlich nicht. Und ich habe dann versucht, ihm noch die 2. Brust zu geben, damit er bloß länger satt ist. Führte nur dazu, dass er gespuckt hat und noch schneller wieder Hunger hatte. Und es hat auch bei mir damals lang gebraucht zu verstehen, 3 oder 4 Stunden Pause, das hat sich einfach jemand ausgedacht auf dem Papier und es passt nicht zu den Bedürfnissen eines Säuglings. Wir stillen ein Kind nach Bedarf, wir stillen ein Kind nicht nach Uhr und deswegen halte ich übrigens auch nichts davon, das mitzutracken und aufzuschreiben. Ich erlebe es oft in meinen Stillberatungen, dass dann irgendwelche Apps laufen, welche Brust wie lange gestillt wird. Völlig unrelevant. Wir achten auf die Zeichen des Kindes und wenn das Kind sagt oder mir zeigt, ich habe Hunger, dann darf das an die Brust.
Ich finde, was bei allem, was du sagst, komplett rauskommt, erstmal, dass es null evidenzbasiert ist und dass wir als Gesellschaft, Gott sei Dank, was gerade das Thema Stillen, Babyschlaf, aber auch Kindererziehung angeht, so weit aufgeklärt sind, dass wir wissen, wie wichtig Individualität und das Reagieren auf die individuellen Körpersignale des Kindes ist. Und das versuchen wir von Babelli auch immer wieder in unseren Artikeln zu beschreiben. Das Kind und der Körper des Kindes kennen den Weg. Und alles, was du vorgelesen hast, gibt mir das Gefühl, dass das Kind in diesem Buch komplett entmenschlicht wird.
Ja.
Und eigentlich zum Ziel hat, das Kind in seiner Individualität als das, was es ist, als ein individuelles Wesen, was auf diese Welt kommt, zu brechen, um es gehörig zu machen. Und es ist ja komplett absurd, das Kind zu vorgegebenen Zeiten zu stillen. Also als wäre es eine Maschine, die bedient werden muss.
Ja, es geht um Pünktlichkeit, Genauigkeit, es geht um Sauberkeit, Disziplin. Und ich meine, wenn wir uns klar machen, in welche Zeit damals war, es war Krieg. Und was brauchen wir für Krieg? Wir brauchen Soldaten. Und was haben wir davon, wenn ein Soldat im Schützengraben liegt und der flennt und heult, weil er seine Mama vermisst? Da hat ein Führer nichts von, den kann er nicht gebrauchen. Also das ist jetzt wirklich hart gesprochen, aber so war es doch damals. Das heißt, es fing halt eben einfach schon von Anfang an, dass die eigenen Emotionen völlig unterdrückt wurden, damit das Kind gehorcht und folgt, damit es später einfach gut fürs Land kämpfen kann. Und ja, davon sind wir halt eben Gott sei Dank weg. Und im Prinzip, wenn man also diesen Kampf sogar noch ansieht, im Prinzip ging der Kampf oder die Schlacht, um es wirklich krass auszudrücken, mit der Geburt los, nämlich als Kraftprobe zwischen Mutter und Kind. Es war von Anfang an eine Kraftprobe. Ich schaue mal, ob ich jetzt gleich die Stelle finde, wo es drum geht, eben das Kind ist geboren und wo es eben hinkommt. Der 2. Pflegegrundsatz, Ruhe. Ein Kind braucht umso mehr Ruhe, je jünger es ist. Alle Sinneseindrücke, Gesehenes, Gehörtes, ebenso wie Gefühltes wirken auf das kleine, zarte Wesen mit ganzer Wucht ein, als auf die abgestumpften Nerven des Erwachsenen. Jetzt kommt ein sehr bekannter Satz tatsächlich, den findet man oft. Das Kind wird gefüttert, gebadet und trockengelegt, im Übrigen aber vollkommen in Ruhe gelassen. Am besten ist das Kind in einem eigenen Zimmer untergebracht, in dem es dann auch alleine bleibt. Von vornherein mache sich die ganze Familie zum Grundsatz, sich nie ohne Anlass mit dem Kinde abzugeben. Das tägliche Bad, das regelmäßige Wickeln und Stillen des Kindes bieten Gelegenheit genug, sich mit ihm zu befassen, ihm Zärtlichkeit und Liebe zu erweisen und mit ihm zu reden. Dies braucht das Kind ebenso wie Ernährung und Pflege. Die junge Mutter hat dazu natürlich keine Anleitung nötig. Doch hüte sie sich vor allzu lauten und heftigen Bekundungen mütterlicher Gefühle, wie sie oft gerade in Gegenwart von Dritten beobachtet werden. Ja, also von Anfang an wird schon gelehrt, ja, wie du gesagt hast, das Kind ist eine Maschine. Es ist durchgetaktet, es gibt eine feste Uhrzeit, danach hat sich alles zu richten, in der Zeit wird es eben versorgt. Und darüber hinaus wird dem Kind absolut keine Aufmerksamkeit gegeben. Das heißt, eine Förderung von körperlicher oder geistiger Entwicklung des Babys ist hier überhaupt nicht vorgesehen. Und das ist extremste Kindeswohlgefährdung. Schlimmste ist ja dann noch, wenn wir heutzutage die Sätze hören, es hat uns ja auch nicht geschadet. Und doch, wie oft erlebe ich, dass es eben doch geschadet hat. Nur ist es auch schmerzlich, das zuzugeben und darüber zu sprechen, dass es eben vielleicht nicht gut war, was so damals passiert ist.
Ich will dich jetzt gar nicht rausbringen, aber hast du noch konkrete Sätze, die dir jetzt auch in deiner Arbeit begegnen, wo Eltern ja bestimmte Glaubenssätze unbewusst wiederholen oder wo sie sagen, ah, meine Mutter oder mein Großvater hat Folgendes gesagt, was du auch aus dem Buch ableiten kannst?
Ja, also was wir ja schon gesagt haben, dass sich tatsächlich schon viel tut. Was ich aber erlebe, was heutzutage immer noch so in den Köpfen steckt, ist die Einführung der Beikost. Also, dass immer noch der Gedanke da ist, man müsse mit dem Mittagsbrei beginnen, was auch eben aus diesem Buch stammt. Da gibt es nämlich einen Plan, wie man eben die Brustmahlzeit mit einer Beikost ersetzt. Und da wird eben zuerst die 14 Uhr Stillmahlzeit in diesem Fünf-Stufen-Plan. In der ersten Stufe wird die 14 Uhr Brustmahlzeit mit einer Beikost oder Zukost, heißt es hier, Mahlzeit ersetzt. Und das sagen wir heute, oder ich versuche es immer wieder zu sagen, es ist eine Beikost, es kommt zum Stillen dazu, es ist keine Anstattkost. Aber es ist immer noch in den Köpfen, es muss ersetzt werden und die Milch, die Muttermilch, das Stillen müsse ja dann weniger werden. Und auch eben dieser Punkt mit dem Mittagsbrei, völlig sinnlos. Das hat sie sich einfach ausgedacht, das hat sie sich so aufgeschrieben, weil das war für sie praktisch, für Frau Harrer. Ergibt aber keinen Sinn, hat keine Evidenz. Also ihr könnt mit Frühstück anfangen, ihr könnt mit einer Zwischenmahlzeit anfangen oder ihr könnt mit dem Abendessen anfangen. Ich sage immer dann, wann es in den Ablauf eurer Familienalltags passt und ob das jetzt ein Gemüsebrei ist oder nicht, ist auch völlig egal. Ihr könnt auch mit einem Pfirsichbrei anfangen oder in Japan, weiß ich, wird Fisch schon früh gegeben und Reis. Also da können wir uns wirklich lösen von diesen Vorgaben, dass es eben eine Stillmahlzeit ersetzen müsse und dass man Mahlzeit für Mahlzeit einführen muss. Was dann auch wirklich krass noch ist, ist die Art und Weise, wie beschrieben wird, wie man die Nahrung im zweiten Lebenshalbjahr verabreicht. Wir haben ja heutzutage oft dieses Thema Baby-led Weaning. Also es geht eben darum, dass die Kinder mit ihren Händchen in dem Essen rummatschen dürfen, dass sie es anfassen dürfen, weil sie die Konsistenz einfach erfüllen können, sich selber füttern und ja auch sehr kompetent sind. Sie können sich selber füttern. Und hier ist es ganz anders beschrieben. Die Wichtigkeit einer guten Zufütterungstechnik hat Frau Harrer wie folgt beschrieben. Also unterlasse man nie, das Kind richtig in den Arm zu nehmen, Hals und Brust mit einem sauberen Tuch abzudecken und seine Ärmchen festzuhalten. Auf diese Weise kommt das Kind später gar nicht auf den Einfall, mit seinen Händchen in Mund oder Essen zu greifen und Schmierereien anzurichten. Also genau das Gegenteil von dem, was wir heute wollen, ne? Selbst die Nahrung
erst sagt sie natürlich, in der Zeit der Pflege und des Wickeln hat man genug Zeit, dem Kind irgendwie Liebe und Zärtlichkeit zu schenken. Und gleichzeitig schreibt sie, wenn das Kind gefüttert wird, wird es wirklich festgehalten. Und auch da wieder, ja, gebrochen. Es darf nichts selber erfahren, es darf nicht selber tätig werden. Essen wird einfach nur reingeschoben. Wichtig ist natürlich auch nicht zu viel. Sie berechnet auch die genauen Kalorien, je nach Gewicht des Kindes. Weil wir hatten ja die Ansage, vorweg habe ich es vorgelesen, der Junge der Zukunft soll schlank und rank sein. Also alles in diesem Buch ist darauf ausgelegt, dass wir in den Krieg ziehen können. Und da wollen wir nicht mehr hin.
Ja. Und es ist auch, es ist komplett widersprüchlich zu allem, was wir aus der Entwicklungspsychologie auch zum Thema Essen wissen und welche Erkenntnisse wir da haben, dass der Körper des Kindes am besten weiß, was, wann und wie viel Energie er benötigt. Und es wird komplett abtrainiert. Es wird komplett gesteuert, wenn man diese Aussagen hört. Oder es soll komplett gesteuert werden. Und man kann eigentlich nur das größte Mitleid und das größte Mitgefühl für alle Menschen aussprechen, die von dieser schwarzen Pädagogik betroffen waren und sind.
Absolut.
Und die Folgen bis heute tragen.
Ja, da hast du recht. Wirklich wichtig, weil es durchaus natürlich auch Konflikte hervorrufen kann, wenn man diese Glaubenssätze gesagt bekommt und vielleicht fühlt man sich dann angegriffen und möchte vielleicht da auch forsch drauf reagieren und vielleicht sagen, so wie du das gemacht hast, mache ich das aber nicht und das ist ja schlecht.
Das heißt, genau dieser Punkt begegnet dir in deiner Arbeit wahrscheinlich auch oft, oder? Dieses, wie reagiere ich auf übergriffige Erziehungsratschläge?
Ja, das erlebe ich tatsächlich häufig, dass dann die Eltern fragen, ja, was mache ich denn, wenn das kommt? Und ja, da nicht mit Ellbogen ranzugehen, sondern einfach zu sagen, spür in dich rein. Wenn dir gesagt wird, du musst dein Kind weglegen, was fühlt dein Herz? Ja, mein Herz fühlt natürlich, dass ich mein Baby nicht weglegen möchte. Also, dann hast du deine Antwort. Und dann machst du das, was dein Herz dir sagt und nicht, was von außen auf dich einprasselt. Und gleichzeitig, ja, du musst dann stark bleiben, aber du musst nicht gemein werden deswegen. Also, nimm's dankend an, da rein, da raus und zu Hause machst du es so, wie es für deine Familie gut passt.
Ja, das ist ein guter Hinweis. Ich frag mich gerade, ob das auch unter anderem aus dem Buch kommt. Dieses Jahr, man sollte das Kind auch mal schreien lassen, das stärkt die Lunge. Oder das habe ich mich gefragt, ob das auch daher rührt, ob du uns da was zu sagen kannst.
Wie gesagt, Frau Johanna Harrer war Lungenärztin. Und ja, genau daher kommt der Satz, das Schreien stärkt die Lungen. Den Ansatz hat sie verfolgt, das hat sie verbreitet. Und ja, es steht auch tatsächlich genau drin, als ich es mir gestern nochmal durchgelesen habe, dass sie beschreibt, dass Kinder durchaus schreien, weil sie ja keine andere Mitteilungsmethode haben. Also das erkennt sie schon an und dass man durchaus dann auch reagieren darf, aber natürlich nur, um die genannten Punkte abzuarbeiten. Also um Sauberkeit zu erlangen, um Genauigkeit zu erlangen, um einfach zu schauen, liegt das Kind trocken, hat es vielleicht in die Windel gemacht. Da ist sie sehr, sehr diszipliniert. Also ein Kind soll auch nicht in seinem eigenen Urin liegen, weil es darf nicht stinken zum Beispiel. Das ist ihr ganz wichtig, dass sie, dass ein Kind nicht schlecht riecht. Nur wenn die Punkte abgearbeitet sind, dann hat eine Mutter nicht mehr weiter darauf zu reagieren, dass das Kind schreit, weil sonst könnte es ja wieder verweichlichen. Und man soll, sie schreibt auch, man soll bloß nicht, wenn das Kind schon kurz vor der nächsten Mahlzeit, und da gehen wir ja nach Uhrzeit, weint, auf die Idee kommen, ein paar Minuten früher anzufangen, weil ein Kind würde das sehr schnell lernen, dass es dann beim nächsten Mal wieder nur weinen braucht und dann würde es wieder schneller seine Mahlzeit bekommen und dann sagt sie diesen auch sehr markanten Satz und dann, liebe Mutter, hast du deinen Haustyrann.
Und auch diese Aussage sagt wieder sehr viel über das Menschenbild aus. Diese Angst, das Kind könnte sich zum Tyrannen entwickeln, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal habe ich das Gefühl, die hält sich mal auch bis heute. Und
ja, und ein Kind tut ja alles immer nur für sich und nie gegen dich. Das finde ich da immer ganz wichtig. Und dann hört man, glaube ich, daraus, wenn man über diese Sorge spricht, dass man glaube, wenn das Kind sich quasi nicht benimmt, dass das auf mich als Mutter zurückfällt, weil meine Erziehung schlecht war. Weil laut dem Buch kann ich ja mit meiner Erziehung alles steuern. Ich kann ja das Kind biegen, wie ich es haben will. Und ja, wenn das Kind sich jetzt schlecht benimmt, dann bin wohl offensichtlich ich schuld. Und das will natürlich keiner, dass das auf einen zurückfällt. Und das ist ja absoluter Quatsch. Also jedes Kind hat seinen eigenen Charakter und sein eigenes Wesen, mit dem es geboren wird. Sicherlich können wir es ein Stück weit lenken in eine gute Richtung und begleiten. Nur wir können es nicht verbiegen, sondern wir dürfen einfach anerkennen, was uns die Kinder mitbringen auf diese Welt und sie dann auch in dem unterstützen, was sie an Kompetenzen dabei haben.
Absolut. Auch das ist für mich ein humanistisches Weltbild. Wie du schon gesagt hast, ich kann Grenzen setzen, ich kann das Kind achtsam begleiten und mir trotzdem bewusst machen, dass dieses Kind keine Kopie von meinem Charakter ist, dass dieses Kind nicht so zu sein hat, wie ich mir das wünschen würde und welche Erwartungen ich auf dieses Kind übertrage, sondern dass ein komplett individueller Charakter auf diese Erde kommt und das zu ehren und das zu schätzen und zu lieben und bedingungslos anzuerkennen, das ist das Wichtigste.
Und das ist genau auch das Schwerste. Aber das, glaube ich, wofür wir Mut machen wollen und was vielleicht sogar so die Kernaussage hinter allem war, was wir hier gerade beleuchtet haben, dass ihr einfach, wenn ihr das jetzt bis zum Ende gehört habt, den Mut habt, eure Kinder so anzunehmen, wie sie sind und so zu begleiten, wie sie sind und all diese Glaubenssätze über Bord zu werfen. Und jetzt wisst ihr, wo sie herkommen. Sie kommen aus keiner guten Zeit. Die brauchen wir nicht mehr, die dürfen wir abschütteln. Wenn ihr das Buch mal irgendwo seht, schnappt's euch und verbrennt's.
Sehr gut. Und damit entlassen wir euch, liebe Zuhörenden. Und Charlene, dir sage ich vielen, vielen herzlichen Dank. Schön, dass du heute bei uns im Podcast-Studio warst.
Ich danke dir. Mach's gut. Ciao.
Das war der heutige Podcast zum Thema, wie frühere Erziehungsmethoden uns heute noch beeinflussen. Und gerade nochmal der Abschlusssatz, den Charlene benannt hat, bringt es für mich hier absolut auf den Punkt. Und ich freue mich auf den Austausch, eure Gedanken zu dieser heutigen Folge. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch super gerne über Apple Podcasts oder Spotify, um keine Folge mehr zu verpassen.